damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier zu unserer Folge Nummer 42 bei Keep It Grün, dem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin der Franz, ich bin natürlich nicht alleine hier. Mein Podcast-Freund, der Nils, ist dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz, sag mal, ich hätte jetzt gedacht, du steigst direkt ein mit einem Witz über 42, weil es ja der Sinn des Lebens ist, dass heute diese Folge vielleicht auch diesem Sinn gewidmet sein könnte.
Ich bin sicher, das Thema werden wir ergründen und eine Antwort auf die Frage finden oder andersrum die Frage zur Antwort finden.
Oh.
Aber wir steigen ganz, ganz sachlich ein und beschäftigen wir uns erstmal mit den Themen, die uns beschäftigt haben in der letzten Zeit. Und wir wollen so ein bisschen über unsere Permakultur reden und so ein ehrliches Zwischenfazit ziehen, wie es lief. Bei YouTube und so, da sieht das natürlich immer aus, als ob alles glatt laufen würde. Ob immer, wirklich immer alles so glatt läuft und wir mit allem so zufrieden sind, das werden wir heute klären. Der Nils war eben noch da und hat fleißig gewerkelt und schon gemerkt, dass der eine oder andere Dieb bei uns unterwegs ist. Aber dazu später mehr. Ansonsten, Nils, außerhalb unserer Permakultur, ist schon ein bisschen her, dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Gibt's ein paar Themen, die dich da stark beschäftigt haben, die dich abends wachgehalten haben, wo du dachtest, boah, da müssen wir unbedingt im Podcast drüber sprechen. Ist dir da irgendwas über den Weg gelaufen?
Ja, ich habe eins. Da habe ich mich heute Morgen noch drüber eingelesen. Hm. Und zwar ein sehr bekanntes Thema. Hast du bestimmt schon mal von gehört, haben bestimmt auch unsere Zuhörenden schon mal von gehört. Die Klimakrise.
Da habe ich schon mal von gehört, ja.
Und zwar hatte ich mal den Deutschen Wetterdienst angeschrieben und mal nachgefragt, gibt es denn Daten dazu, inwieweit sich jetzt Extremwetterereignisse in Deutschland gesteigert haben in den letzten Jahrzehnten. Und die haben mich auf einige Artikel verwiesen, einige Reports. Und da standen ganz interessante Dinge drin. Also man weiß ja, dass es passiert, ne? Der Klimawandel passiert. Man kennt auch die meisten Effekte, ne? Die Meere steigen, die Polkappen schmelzen ab, es wird wärmer, Extremwetterereignisse nehmen zu. Aber mal wirklich so ein paar Zahlen zu hören, wie jetzt eigentlich der Stand gerade ist, oder zum Beispiel, was ich ganz faszinierend fand, durch die Klimakrise, da sinkt der pH-Wert in den Meeren. Hast du davon schon mal gehört?
Ich meine, irgendwas in die Richtung habe ich schon mal gehört, aber es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Erklär es uns, was es damit auf sich hat.
Genau, das, also der pH-Wert gibt ja an, wie säurehaltig etwas ist. Und die Meere sind normalerweise alkalisch, eigentlich, also die haben so ein pH-Wert von 8,1, was schon ziemlich alkalisch ist. Und jetzt ist der pH-Wert gesunken. Das heißt, es ist saurer geworden. Wenn er runtergeht, wird es saurer. Und kannst du dir vorstellen, warum? Ich erzähle vielleicht noch ein bisschen mehr darüber. Es hat mit dem Kohlendioxid zu tun. Kannst du dir vorstellen, wie Kohlendioxid die Meere sauer machen kann?
Da ist ja wahrscheinlich die Frage, wie es kommt, dass mehr Kohlendioxid im Meer jetzt ist, oder? Was ist die Frage?
Ja, die Frage ist, wie kann Kohlendioxid das Meer sauer machen?
Boah, das musst du uns erklären. Ich weiß, dass es saurer wird, je mehr H+-Ionen vorhanden sind. Mhm. Aber bei alkalisch jetzt wird er jetzt saurer, ne? Also müssen ja irgendwie mehr H+-Ionen vorhanden sein. Aber wie das genau damit zusammenhängt, das musst du mir erklären.
Ah, ich dachte hier, vielleicht hättest du gerade an deinem Glas Mineralwasser genippt. Weil wenn du ein Glas Mineralwasser hast mit Kohlensäure drin. Kohlensäure ist nämlich eine Säure, die aus Wasser und CO2 besteht. Also man hat CO2 und dann H2O und dann hat man diese man hat auf jeden Fall die Mischung aus CO2 und H2O. Und das ist Kohlensäure und die macht das Meer saurer. Und jetzt, der pH-Wert im Meer ist um 0,1 gesunken. Seit 1890, seit der vorindustriellen Zeit. Und diese, du weißt ja, die pH-Werte, die sind logarithmisch organisiert. Und was glaubst du, wenn es jetzt um 0,1 sinkt, um wie viel Prozent ist es saurer geworden?
0,1 um 100% dann so?
Nee, um 26.
26, okay.
Genau, weil logarithmisch, wenn es praktisch um 1 sinkt, dann verzehnfacht sich das oder beziehungsweise geht es nur, ja, verzehnfacht sich der Wert.
Habe ich es runtergerechnet? Ein Zehntel von verzehnfacht ist.
Ja, aber es muss ja exponentiell ablaufen. Ich will jetzt die Folge auch nicht so mathematisch machen, das war gar nicht mein Anreiz. Also, was mich halt überrascht hat, war, dass ich darüber noch gar nicht nachgedacht habe. Das sind ja so Effekte. Ich dachte immer, CO2, es wird wärmer, das ist der Effekt. Ne? Auch das Meer wird ja wärmer, die meiste Hitze, die angespeichert wird, geht ins Meer. Aber eben auch sowas wie den pH-Wert. Und der hat ja auch dann Effekte auf die Tiere und die Pflanzen, die in den Meeren leben.
Ja, nicht zu knapp, ne? Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Meeren, muss ich zugeben. Aber im Boden ist es ja so, dass leichte pH-Wertänderungen schon eine massive Auswirkung haben. Und das wird im Meer, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da anders ist. Aber spannendes Thema. Wieder ein Punkt, wo wir sehen, dass die Klimakrise so einen Einfluss hat. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, aber das kann natürlich auch sein, dass es die eigene Wahrnehmung ist, ne? Dass so Extremwetterereignisse wirklich mehr werden. Dass man denkt, okay, jetzt ist irgendwie wohl wieder ein Tornado oder ist so ein extremes Wetter irgendwo. Da denkst man halt, ja gut, das ist eine Folge der Klimakrise. Habe ich das Gefühl, das ist mehr. Aber es kann natürlich auch sein, dass man einfach mehr drauf achtet und es gar nicht so wirklich mehr geworden ist.
Das frage ich mich auch. Ich frage mich dann auch manchmal, wenn wir uns da die Skalen angucken, dass jetzt hier die 2018 bis 2020 waren ja extreme Dürrejahre, Hitzejahre. Und ich muss sagen, ich habe in den Jahren ja auch hier gelebt. Es war zwar warm, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, okay, es war mal sehr warm eine Zeit lang und es war auch irgendwie trocken. Aber ich war mal in Neuseeland während der Dürre und da war alles braun. Und hier flossen die Bäche noch weiter. Und dann frage ich mich, wie war das Erlebnis der Jahre, als eben noch faktisch noch keine Dürren aufgetreten sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel gehen zurück in die 60er oder 70er. Und dann frage ich mich, als ich eben im Garten war und es hat ab und zu geregnet und dann bin ich ein bisschen nass geworden und ich dachte mir, dieses Erlebnis hatte ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Weil meistens, wenn ich im Garten bin, ist es knochenheiß und es ist trocken und man schwitzt ganz viel. Das war übrigens gar nicht so unangenehm, da im Regen zu stehen.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir auch wir sind ja nicht immer im Garten und wir legen uns immer die Termine auch so, dass schon gutes Wetter ist. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eine selektive Wahrnehmung dann, was den Garten angeht.
Das Umgraben ging auf jeden Fall so viel einfacher, als habe ich schon verraten, was ich hier gemacht habe, ja.
Umgegraben hast du, aber wir sind doch eigentlich hier eine No-Dig-Farm.
Ja, ich weiß. Mein eigentlicher Plan war, okay, die Geschichte, warum ich eigentlich in den Garten heute gefahren bin. Ich habe ja schon die letzten paar Folgen immer wieder genörgelt, dass diese Setzlinge immer größer werden, ne? Und dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Und jetzt mussten die alle mal raus. So.
Wir haben jede Menge Mails bekommen, warum der Nils sich die ganze Zeit beschwert. Der soll doch mal ruhig sein.
Also jetzt wird er ruhig sein, auf jeden Fall. Naja, die sollten jetzt alle raus. So. Und ich hatte mir dann gedacht, ich habe mir extra den Nachmittag jetzt freigenommen. Wunderbar, ich habe noch Teichfolie. Ich habe noch diese biologisch abbaubare, die kompostierbare Mulchfolie. Wir haben noch ein bisschen was von den Jutebahnen. Dann lege ich einfach ein neues Beet an, pflanze die Setzlinge da rein und gut ist. Dann komme ich im Garten an und finde weder die Mulchfolie noch die Jutebahn. Und dann dachte ich, ja, die Sachen müssen jetzt aber raus. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wir hatten ja schon mal ein Experimentbeet, wo wir die Grasnarbe umgesetzt haben. Und das habe ich im Grunde jetzt nochmal gemacht. Also ich habe die Grasnarbe umgesetzt, ein bisschen Kompost drauf und dann da oben drauf die Setzlinge eingepflanzt. Und naja, es war zwar einfacher, das Umgraben, es war deutlich einfacher, muss ich wirklich sagen, als letztes Mal. Aber gut, wir hatten wirklich sehr viele Setzlinge und dann habe ich versucht, sehr kreativ die überall im Garten zu verstecken, wo mal eine Nische frei war.
Jetzt ist natürlich für uns, jetzt gehen wir so ein bisschen weg vom Permakultur-Podcast und kommen in Richtung 3 Fragezeichen. Wir müssen rausfinden, wer hat unsere Mulchfolie und unsere Jutebahn, weil ich habe sie nicht, du hast sie nicht, wer kann sie sonst haben, ne? Also ich weiß, das eine, man kann ja sehen, als Podcaster kann man sehen, was die Leute, die den eigenen Podcast hören, was sie sonst so hören. Und wir, wie wahrscheinlich alle anderen Podcaster auch, die größte Konkurrenz sind die 3 Fragezeichen. Die werden am meisten gehört. Ich selber höre die auch die ganze Zeit. Und vielleicht haben wir da ja findige Junior-Detektive in unserer Zuhörerschaft, die sagen, okay, ich nehme mir diesen Fall an, wir haben da keine Zeit für. Aber wenn ihr eine Karte habt, schickt uns die gerne. Dann gucken wir uns die mal an und dann könnt ihr vielleicht für uns den Fall lösen. Also, wo ist die Mulchfolie und die Jutebahn von Keep It Grün?
Also, super lustig, weil ich mir genau dieselbe Überleitung auch überlegt hatte, das mit den 3 Fragezeichen zu machen.
Aha. Ja, aber du bist nicht so ein 3 Fragezeichen-Fan, oder?
Also, nee, ich habe sie nicht so viel gehört. Nee. Okay.
Es gibt auch inzwischen einen sehr guten Podcast, aber alle, die 3 Fragezeichen hören, kennen ihn dazu. Der Bobcast vom Sprecher von Bob, der hat einen eigenen Podcast jetzt und da gehen sie alle Folgen durch. Sehr zu empfehlen. Okay, aber wir wollen nicht zu weit hier abschweifen und wollen mal hier ein bisschen bei unserer Permakultur bleiben, weil heute wollen wir ja so ein bisschen Resümee ziehen jetzt nach. Wann haben wir angefangen? Ich hatte noch mal geguckt, das erste Video, wo wir die Fläche angeguckt haben, war, glaube ich, im März oder im Februar.
Ja, so, sowas um den Dreh.
Um der Zeit, ne? Also jetzt so ein 3-Monats-Update. Wie sieht's nach 3 Monaten aus? Genau, so hatte ich, glaube ich, auch das Video genannt. Wir hatten ja ein Video gemacht vor 2-3 Wochen, glaube ich. Oder vielleicht ist auch schon ein bisschen länger her. Gar keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein Video dazu gemacht. Wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann guckt euch gerne das Video an. Hier ein bisschen ausführlicher. Du hast ja erzählt, heute hast du noch ein bisschen was gepflanzt. Vielleicht fangen wir damit an. Was hast du denn heute noch gepflanzt? Das war ja jetzt mehr so Not, weil alles weg musste und nicht, weil wir uns einen festen Plan gelegt haben, dass jetzt irgendwas noch gepflanzt werden muss.
Ja, ich habe Rosenkohl ausgepflanzt, den hätte ich vorgezogen. Ich habe Wurzelpetersilie habe ich vorziehen wollen. Und ich habe gemerkt, in den kleinen Töpfchen machen die das irgendwie nicht so gut. Vielleicht müssen die schon die ganz kleinen Pflänzchen sehr tief wurzeln. Jedenfalls habe ich jetzt die Jungsetzlinge rausgesetzt. Ich habe ein paar Luffergurken. Das sind diese Gurken, die man, wenn man sie trocknet, auch als Küchenschwamm benutzen kann. Mhm. Ausgepflanzt. Und was gab's noch? Ja, ein bisschen Porree. Und vor allem ganz viele Tomaten. Und eigentlich sind das gar nicht die Tomaten, die wir anpflanzen wollten. Ich habe nämlich in einer Schublade, in einer sehr staubigen Schublade geschaut, vor ungefähr 3 Monaten. Und dann habe ich meine ganz alten Sämereien von vor fast 10 Jahren gefunden, die auch schon 2015 abgelaufen sind. Und dann dachte ich mir, ja komm, gebe ich die alle einfach in so eine Schale rein und guck mal, ob da noch irgendwas rauskommt. Und erstaunlicherweise kam da sehr, sehr, sehr viel raus. Und jetzt bin ich übergequollen in Tomaten, habe schon allen möglichen Menschen Tomatenpflanzen angedreht. Und die restlichen mussten jetzt raus. Jetzt bin ich durch den Garten gegangen, habe einfach überall immer nur so eine Ecke Wiese rausgestochen und eine Tomatenpflanze reingesetzt. Mal gucken, ob die sich machen.
Das sind schönes Experiment. Das sind ja die am Ende meist am besten wachsen, ne? Die man einfach nur loswerden will und irgendwo hinstellt und sich gar nicht drum kümmert, die wachsen eigentlich immer am besten. Ja. Okay, also wir hatten ja auch schon 2,5 Beete ungefähr mit Tomaten, mit unseren Antentomaten und den anderen Namen habe ich vergessen, von den anderen weiß ich gar nicht mehr.
Ochsenherz.
Die sind auch irgendeine ältere Sorte. Genau,
die hatten schon Ochse.
Ja, die Ochsenherzen waren ja unsere Möhren. Es gibt auch Tomaten, die so heißen, aber unsere Möhren hießen bei uns so. Ist auch egal. Okay. Das eine Beet wächst sehr gut, also die einen Tomaten, die haben wir auch sehr klein gepflanzt. Eigentlich pflanzt man die nicht, wenn sie so klein sind. Aber die sind gut angewachsen, habe ich das Gefühl. Die kommen gut. Du warst ja jetzt auch nochmal, ich war Sonntag da, wir nehmen Dienstag auf. Also hast du 2 Tage später es noch gesehen als ich. Die Erbsen wachsen auch sehr gut, aber Erbsen kann man auch, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Und unser Drei-Schwestern-Beet, oder hat sich da was getan?
Ja, die Kürbisse auf dem Drei-Schwestern-Beet, die machen irgendwie nichts. Irgendwie seit 2 Wochen sind sie unverändert, leicht gelbliche Blätter. Vielleicht, wir hatten da ja diese kleinen Mini-Gewächshäuser draufgesetzt mal. Meine Vermutung ist immer noch, dass es tagsüber darin zu warm wurde und die so ein bisschen angeschmort sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht der Kompost zu scharf ist, dass sie da nicht gut anwachsen konnten oder denen da irgendwas nicht gefällt. Weil die Bohnen, die daneben wachsen und der Mais, da sehe ich jedes Mal, wenn ich hinfahre, eine Veränderung.
Ja, das ist noch so eine Diskussion. Also ich glaube nicht, dass es an den Gewächshäusern lag, weil es war nicht sehr warm an den Tagen. Also nicht jetzt wie jetzt, das ist ja schon ein bisschen her.
Aber wenn da Sonne drauf knallt, da wird das schon richtig warm oder so in der Plastikdecke. Und da war ja kein Loch drin. Und ich möchte einmal sagen, wir hatten ja kurz danach hatten wir andere Kürbisse eingepflanzt und die machen sich gut.
Ja, aber die sind halt auch später rausgekommen. Ne? Ich glaube eher, dass es nachts zu kalt war für die, weil da eigentlich pflanzt du Kürbis ja erst raus, wenn es nachts über 6, 7 Grad ist und da ist halt nachts auch schon mal gefroren. Deshalb ist meine Vermutung, dass es eher daran lag, dass es zu kalt ist und nicht zu warm.
Aber ich glaube, vielleicht eine zweite Frage für unser 3-Fragezeichen-Team.
Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger noch als die mit der Mulchfolie. Ja. Die Mulchfolie, vielleicht muss einer nur noch mal richtig gucken, dann finden wir die.
Nein, ich weiß nicht.
Okay, also Kürbisse. Ein paar wachsen gut, ein paar wachsen nicht so gut. Was ich auch gesehen habe auf unserem Hügelbeet, da bin ich auch noch nicht. Da sind ein paar Sachen wachsen ganz okay, aber viele Sachen da drauf irgendwie noch nicht so gut. Vielleicht war es denen zu trocken zwischendurch. Ich weiß es nicht.
Ja, viele Sachen sind doch den Schnecken zum Opfer gefallen. Ich habe auch überall Schnecken gesehen. Also das Mulch. Wir müssen uns überlegen, was wir jetzt mit den Schnecken machen, was wir gegen die Schnecken machen.
Kann man nicht so viel machen, ne? Also man kann halt eindämmen, dass nicht neue reinkommen von außen, aber so gegen die Schnecken, außer jetzt aktiv die abzusammeln, wo wir, glaube ich, jetzt nicht die Zeit für haben. Weiß nicht, ob wir da so viel machen können. Oder ist dir spontan was eingefallen?
Ja, also natürlich. Wir können doch mit Mischkultur zum Beispiel was machen. Wir könnten, also in der Mischkulturfolge haben wir vor allem über Käfer gesprochen, die Pflanzen befallen, aber mit Schnecken funktioniert das bestimmt ähnlich. Es gibt da bestimmt irgendwelche Pflanzen, die die Schnecken sehr gerne mögen, dass wir praktisch sagen, das sind die Banker-Plants, wo die dann hingehen. Dann lassen sie unser Gemüse in Ruhe. Aber jetzt, wo sie die Zucchini abgefressen haben, muss ich schon sagen, dass. Ja, das Problem bei uns ist natürlich auch, wir können jetzt keine Enten oder Tiere oder sowas da reinholen, die das Ganze fressen, weil wir ja nicht da sind. Ja, ich überlege mal was.
Der Nils überlegt sich was. Okay, ja, ich bin gespannt. Ich denke aber, dass wir das alles, was jetzt ganz gut durchgekommen ist, dass das auch weiterhin schafft. Ja, die Zucchinis hat, glaube ich, nur eine. Letztes Mal war eine noch da, hatte ich gesehen, die ganz okay gewachsen ist. Die anderen haben es leider nicht geschafft. Aber das ist halt, ne, der Fluch des Mulchs. Der bietet halt, gerade bei dem Stroh, bietet er halt super Voraussetzungen für Schnecken, die da auch ihre Eier legen können. Und, aber ich würde es trotzdem nicht missen. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, auch nicht empfehlen würde, mulcht nicht. Dafür habt ihr dann nicht so ein großes Schneckenproblem. Dann würde ich lieber versuchen, irgendwie der Schneckenherr zu werden und dafür trotzdem mulchen, weil das war doch schon ein kleiner Lebensretter. Wir haben auch unser Wasser installiert. Das haben wir, glaube ich, im Video noch nicht gezeigt. Ich habe Brennnessel ja auch angesetzt am Samstag. Und da habe ich es, glaube ich, auch gezeigt, dass wir unser Wasser angeschlossen haben, weil dafür braucht man ja auch viel Wasser. Und wir hatten ja die Luxussituation, dass unsere Wasserfässer voll waren und Regen anstand. Und dann muss man das Wasser natürlich irgendwie nutzen. Und da haben wir einfach alles voll gefüllt, was irgendwie Wasser gehalten hat. Und jetzt hat es, glaube ich, noch viel mehr geregnet, als da reinpasst. Also ich wette, es ist alles wieder voll. Ich weiß nicht, ob du nachgeguckt hast.
Ich habe nachgeguckt, ist alles komplett voll.
Okay, es ist alles wieder komplett voll. Also wir haben jetzt, weiß ich nicht, 1400 Liter oder so leider nur. Wir hätten natürlich gerne mehr Speicherkapazität. Also noch so ein, 2000 Liter Fässer wäre schon noch was Feines. Aber sonst ist es ganz gut. Dann brauchst du ja heute auch nicht gießen, oder?
Nee, ich habe kurz drüber nachgedacht, weil wenn die Fässer voll sind, denke ich immer, ah, jetzt, wenn es noch regnet, dann läuft es über. Aber das bringt ja nichts. Nee, ich hab nicht gegossen. Es wurde ja gegossen, während ich da war. Und
Hättest noch einen guten Schluck daraus nehmen können, vielleicht ein bisschen.
naja.
Mir wird Zeit, dass wir den Wasserfilter. Wir haben ja mal ein Video gemacht, wie wir einen Wasserfilter bauen. Und wir haben noch so ein. Aktuell wird es noch als Regenfass genutzt, so ein 200 Liter Ölfass. Also war kein Öl drin, aber damit, da weiß man, was ich meine, so ein Stahlfass. Und da haben wir schon überlegt, ob wir da einen Wasserfilter reinbauen. Wofür würdest du das Wasser dann nehmen, wenn wir das damit filtern? Würdest du das trinken, wenn das Regenwasser ist?
Also zum einen würde ich mal probieren. Ich würde mal gucken, wie es schmeckt.
Ja.
Und davon würde ich es auch unter anderem abhängig machen. Ich meine, das Wasser kommt jetzt von einer Dachfläche und die Dachfläche hat, glaube ich, Teerpappe, ne? Ist immerhin schon mal kein Eternit, weil es ja Asbest drin im Eternit. Ja. Ich glaube, ich würde es vor allem dafür nutzen, wenn wir jetzt irgendwas mit Wasser machen. Also ich habe jetzt auch schon gemerkt, wir hatten eine Schubkarre einfach im Garten stehen, die dann vollgelaufen ist mit Wasser und das Wasser habe ich in eine Gießkanne geschüttet. Und da sind so viele Sachen drin, das ist so braun und voller Stückchen und das kann man nicht so gut ausgießen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sauberes Wasser hat, dass man damit einige interessante Dinge machen kann. Was würdest du damit machen?
Oh, ich weiß nicht, also wir brauchen ja viel Wasser für unsere Fläche. Aber ich fände es super spannend, wenn wir eine richtige Wasserfläche integrieren würden, ne? Also es muss ja jetzt nicht gleich irgendwie ein Riesenteich sein, aber wenn wir irgendeine Zinkwanne in den Boden lassen oder vielleicht irgendwas anderes, was ein bisschen stabiler im Boden ist. Aber so irgendwie so, dass wir dann so eine kleine Wasserfläche integrieren könnten. Und dafür könnte man dann natürlich immer, wenn man überflüssiges Wasser hätte, kann man das natürlich dafür nutzen, um die wieder aufzufüllen. Weil glaube, die würde halt schnell, könnte schnell austrocknen, je nachdem, wie tief die geht. Deshalb fände ich das spannend, das dafür zu nutzen. Ob man es dafür filtern muss, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir hatten ja auch in der naturnahen Gärtnernfolge schon mal davon geredet, dass es super ist, wenn man so feuchte Stellen hat im Garten, ne? Also gerade so um eine Wasserfläche rum, wo die Tiere dann ran können oder die Insekten so hier so schlammmäßig sich was holen können, um ihre Eiablagestellen dazu zu kleistern. Ich glaube, dafür könnte man Wasser sehr gut gebrauchen. Aber wir haben ja jetzt schon gemerkt, also bevor jetzt der Regen war, hat es ja 3 Wochen nicht geregnet und da waren wir wirklich. Es ist wirklich punktgenau, als angefangen zu regnen. Also wir hätten jetzt nicht länger warten können. Oder glaubst du, das hätte durch das Mulch noch länger
Nee.
standgehalten?
Also das Problem ist ja, also das Mulch ist ja wunderbar, gerade wenn da, wenn die Pflänzchen schon ein bisschen hochgewachsen sind. Aber wenn das so ganz kleine Pflänzchen sind, und dann bedeckt das Mulch ja auch halb die Pflänzchen, dann kommt die da nicht durch. Das heißt, man muss ein bisschen freimachen, das Mulch, und dann wirkt das dann auch nicht so optimal. Und dann, die haben ja auch keine Wurzeln, die jetzt tief gehen. Deswegen, ich denke schon, bei den Pflänzchen, die schon angewachsen sind, da hätte das Mulch sicher noch gut geholfen. Da war auch, wenn man 2-3 Tage, wenn da pralle Hitze drauf war, war darunter noch feucht. Aber gerade bei den kleineren Sachen, die noch nicht angewachsen waren, war es schon notwendig, dass da alle 2 Tage mindestens irgendwo Wasser herkommt.
Was ist so dein Fazit? Was in der Retrospektive, was hättest du anders gemacht jetzt im Nachhinein?
Ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass durch unsere Beete trotzdem noch einzelne Gewächse durchkommen. Was war das? Ist das der Hahnenfuß?
Hahnenfuß haben wir auf jeden Fall viel da. Aber wir müssen auch sagen, man muss auch sagen, die Mulchfolie ist echt dünn, die wir da benutzt haben. Mhm. Also wenn man da nur falsch irgendwie mit der Schubkarre drüber gefahren ist, da hatte die auch schon Löcher. Hm. Die ist wahrscheinlich auch anfällig für sowas. Wie hättest du es anders, also meine Frage war ja, was du anders gemacht hättest. Hättest du da irgendwas anders gemacht dann stattdessen?
Ja, wahrscheinlich entweder eine dickere oder ich kann jetzt noch kein Fazit über die Jutebahn setzen, aber ich würde mal sagen, die sind deutlich stabiler. Mhm. Ich habe gesehen, ein kleines Stück Jute lag einfach auf der Wiese und da sind einzelne Grashalme durchgewachsen, aber halt kein Hahnfuß, so, ja. Ne, weil die kleinen Maschen da viel zu eng sind. Dann habe ich auch schon überlegt, ob man daraus vielleicht ein Kombi machen kann. Und das wird, werden wir sowieso mal ein Fazit-Video und eine Folge machen müssen, wie das jetzt alles funktioniert hat im Herbst, ne? Ob sich das auch gut umsetzt und sowas. Ja, ich glaube, das hätte ich ein bisschen anders gemacht. Ansonsten, ich hätte mir wirklich gerne irgendeine Möglichkeit gesucht, dass wir nicht den Kompost händisch per Schubkarre den Berg runter bringen müssen, weil das hatte ich wirklich unterschätzt. Ich dachte ja, Berg hoch ist schwierig, Berg runter ist ja okay, aber nee, so eine Schubkarre einen steilen Berg runterzuschieben, ist sehr anstrengend. Ja, ich denke da, na gut, weiß nicht, ob man sich da jetzt irgendwas zusammen hätte zurechtlegen können, wahrscheinlich schwierig, ne?
Würde mir jetzt keine Möglichkeit einfallen, wie wir es hätten anders machen sollen.
Ja. Ich merke halt auch, dass die ganze Beikräuter, die ganze Wiese sehr, sehr schnell wächst. Und wirklich neben unseren Beeten wuchert es sehr schnell hoch. Und ich glaube, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, vielleicht sogar neben den Steinen ein bisschen was Wiese wegzunehmen. Auch wenn es nur ein paar Zentimeter sind. Weil jetzt wächst schon viel wirklich in die Beete rein. Ja, teilweise auch da, wo wir hergehen. Das muss ich ehrlich sagen, die Wege, über die wir gehen, die wir dazwischen haben, da wächst die Wiese auch hoch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da sich sehr schnell Beikräuter breit machen. Ja, aber ja, hätte man jetzt, ich weiß nicht, was man jetzt hätte hinmachen sollen, ist natürlich auch alles Arbeit, immer das zu bearbeiten.
Man hätte es natürlich mulchen können, ne? Mit so Rindenmulch oder Sägespänen oder so, dass man die Wege damit mulcht. Da kommt
das wäre ideal, natürlich. Ja. Wenn man an Rindmulch oder Sägemehl oder sowas kommt, das wäre natürlich ideal dafür gewesen.
Ja. Ja. Andererseits wollen wir natürlich auch so ein bisschen die Biodiversität bei uns haben. Ne? Also wir wollen sie auch nicht ganz wegkriegen. Aber dass die Wiese schnell wächst, ich muss auch sagen, die Wiese drumherum gefällt mir sehr gut. Also es ist nicht so ein Einheitsbrei, sondern es sind wirklich viele verschiedene Pflanzen, die da wachsen. Auch wenn man so rumgeht, an verschiedenen Stellen wachsen verschiedene Sachen. Also da kann man, das ist wirklich, wenn ich eine Kuh wäre, würde ich, glaube ich, da fressen gehen. Das sieht schon schmackhaft aus, alles. Deshalb bin ich eigentlich, klar, dass die Wiese drumherum schneller wächst, das ist halt das Zeug, was da lebt. Das hat da seine Nische gefunden und gibt halt da richtig Gas. Und unsere Sachen, da müssen, helfen wir ein bisschen, aber die müssen halt trotzdem sich erstmal irgendwie etablieren.
Aber ich muss auch ehrlich sagen, beim Hügelbeet zum Beispiel, ich habe jetzt auch einige Tomatenpflanzen um das Hügelbeet drumherum gepflanzt. Und da, wenn dann Löwenzahn und frisches Gras durchkommt, das innerhalb weniger Sekunden hat man das einfach kurz abgerissen. Und dann kannst du dein Pflänzchen da reinpflanzen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich verhält. Also wenn ich etwas aussehe, natürlich, ne, dann sind die Beikräuter, die schon da sind, die haben dann einen zeitlichen Vorteil. Aber wenn ich die jetzt kurz halte und dann mein Pflänzchen draufgebe, was schon dann größer ist, bin ich mal gespannt, wie sich das durchsetzt. Ich könnte mir das vorstellen.
Eine Ressource, die man ja jetzt nutzen könnte, ist, viele Menschen mähen ja jetzt ihren Rasen auch zu der Zeit. Und das kann man ja auch super als Mulch nehmen. Und das, ich meine, bei uns, wir haben halt ein bisschen, haben wir gesenzt am Anfang und das als Mulch genommen. Ist langsam auch schwieriger, wenn die anfangen, ihre ihr Saatgut auszubilden, dann wollen wir ja nicht das auf unsere Fläche säen. Deshalb müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes benutzen. Aber das nur für die Leute, die auch gleichzeitig Rasen mähen, nicht wegschmeißen oder so. Das kann man, selbst dieses Kleingehäckselte ist natürlich nicht so wertvoll wie das, was man irgendwie senst oder mit dem Balkenmäher mäht. Aber auch das kann man dafür super benutzen. Was ich ein bisschen anders gemacht hätte, wir haben jetzt ein bisschen panisch alles rausgesät, da hätten wir uns einen besseren Plan auf jeden Fall machen müssen, wie wir es machen. Das war klar, wir haben ja auch die Folge mit dem Companion Planting vorher, oder war das vorher um die Zeit, wo wir gepflanzt haben auch. Das heißt, es ist nicht so, dass wir da ganz ahnungslos reingegangen sind, aber wir hätten beim Kauf schon uns besser überlegen sollen, was möchten wir zusammen säen und dann wirklich spezifisch für die Beete die Samen kaufen sollen. Und dann auch so zeitlich vorziehen. Das war alles ein bisschen hektisch, weil wir halt auch nicht so viel Zeit für das Projekt haben. Leider, darf man eigentlich nicht machen, ne? Also sowas braucht ja natürlich Zeit. Aber vielleicht ist es ja auch interessant, das mal mit wenig Zeitaufwand auszuprobieren, wie weit man da kommt.
Ich war auch überrascht, wie lange es doch dauert, diese Beete anzulegen. Also wirklich, wie aufwendig das ist. Weil ich hatte mir schon einen Plan gemacht, ne? Wir hatten, gut, beim Kauf habe ich jetzt weniger darauf geachtet, nach der Kampagnenplanung eher auf das, was wir anbauen wollen. Aber dann habe ich das schon so ein bisschen versucht zusammenzupuzzeln. Aber wenn ich dann zusammenpuzzle und ich habe dann 9 verschiedene Beetkombinationen fertig. Und dann haben wir jetzt 3-4 Beete gemacht und das hat 2 Tage gedauert, so ungefähr. Sagen wir so, wenn die Beete schon stehen würden, wäre das, glaube ich, alles viel, viel einfacher gewesen.
Ja,
ja. Gut. Und das hat es schwieriger gemacht, weil dann musste man gucken, okay, jetzt müssen die Sachen, die zuerst raus müssen, müssen wir jetzt irgendwie zusammenpuzzeln, damit wir die Fläche haben, weil wir jetzt noch Zeit brauchen, um noch ein drittes Beet anzulegen oder noch ein viertes Beet. Ich glaube, das war auch ein begrenzender Faktor.
Das auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir da am Anfang schon eine Diskussion hatten, was wir jeweils glauben, wie viel wir da unten geschafft kriegen zu pflanzen. Aber ja, würde es natürlich deutlich einfacher machen, wenn wir da schon fertige Beete hätten, die auch unser Substrat, was wir jetzt genutzt haben, war, also die Erde war ja auch nicht optimal. Könnte man natürlich eine viel schönere Mischung hinkriegen. Und eigentlich sollte es ja jetzt der Theorie nach dem ersten Jahr auch besser sein, ne? Wenn sich die Mulchfolie zersetzt hat und das Ganze ein Beet quasi geworden ist, dann müssten wir ja nur noch immer das Beikraut rausrupfen. Man schmeißt es ja einfach zum Mulchen dann da drauf. Und dann sollte es ja im nächsten Jahr eigentlich einfacher sein, ne? Also wir sind ja jetzt im schwierigsten Teil quasi gewesen, eigentlich. Klar, wenn das Ganze größer wird, dann ist es natürlich mehr Arbeit, aber es ist natürlich eine andere Arbeit. Und deshalb, jetzt haben wir, klar, man könnte dann im nächsten Jahr immer wieder 1-2 Beete noch dazu anlegen, damit es größer wird. Aber jetzt haben wir ja schon einen großen Teil gemacht. Also wir haben ja schon viel jetzt angelegt. Und deshalb sehe ich da frohen Mutes in die Zukunft.
Ehrlich sagen, also bei uns an der Fläche ist es jetzt super schwierig, weil wir da nicht mit schwerem Gerät hinkommen können. Alles, was da passiert, passiert ja mit unseren Händen und mit kleinen Werkzeugen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich wirklich jemandem, oder wenn sich jemand eine ähnliche Aufgabe nimmt, würde ich wirklich empfehlen, zu gucken, kann ich irgendwie Gerät nutzen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, mein Nachbar hat einen Misthaufen, der abgelagert ist, kann ich da mit dem Anhänger ran und den dahin. Wenn ich mir vorstelle, wir hätten einfach unsere Beete, die wir anlegen, einfach die Bahnen auslegen, dann von einem Anhänger Kompost oben drauf, fertig, Pflanzen reinsetzen, Mulch obendrauf, fertig ist. Das war ja die Sache, diese ganzen Beschaffungsaktivitäten dazwischen, das macht das alles schwieriger. Und ich habe jetzt auch wirklich gemerkt, also wäre ich schon dankbar drüber gewesen, wenn das hier auch möglich wäre. Ne?
Man muss aber natürlich dazu sagen, dass uns das eigentlich vorher klar war. Also das ist jetzt nichts, was wir vorher irgendwie nicht wussten.
Ich habe es vielleicht ausgeblendet.
Okay. Also das meine ich ja. Ne? Wir hatten vorher mal die Diskussion, wie viel wir da schaffen. Und dann weiß ich, dass ich ein bisschen pessimistischer war, weil ich das, also da ja schon öfter auf der Fläche irgendwas gemacht habe, diesen Hang hoch und runter. Deshalb war das vielleicht auch schwer einzuschätzen, wenn man da vorher nie gearbeitet hat. Gut, aber wir wollen ja nicht nur die negativen Sachen bereden, sondern vielleicht auch das, was gut lief. Was sind denn so Dinge, mit denen du jetzt zufrieden warst, wo du sagst, oh, das hat doch gut funktioniert, das gefällt mir so, wie es ist?
Ja, mir gefällt es total, das mit den Bienenbeuten, die du da angelegt hast. Finde ich ganz klasse. Da sieht man auch, dass die Pflanzen da drin, die mögen das richtig, die gehen da drin richtig drin auf. Das mit dem Hügelbeet scheint wohl richtig gut für Sonnenblumen zu sein. Wir haben ja eine Sonnenblume oben drauf und das ist die prächtigste Pflanze bisher im ganzen Garten. Die hat da ihr Platz gefunden.
Man muss sagen, das Hügelbeet, das hat auch echt eine gute Mischung. Also das besteht nicht nur aus diesem Kompost, sondern da ist auch Gartenerde mit drin, da ist noch Stroh mit zwischengemischt. Also es hat ein bisschen eine heterogenere Mischung als die anderen Beete. Deshalb, eigentlich müssten die Sachen da, habe ich das Gefühl, zumindest sehr gut wachsen, aber es hält halt das Wasser nicht so gut und ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem sein könnte. Und aber Sonnenblumen kommen ja damit ganz gut klar, die sind jetzt nicht so anspruchsvoll, deshalb hoffentlich wird die, weiß ich nicht, 3 Meter hoch plus nicht ganz 1 Meter Hügelbeet, haben wir da eine Sonnenblume auf 4 Meter. Das wäre doch
hübsch. Ja, richtig. Müssen wir gucken, dass sie nicht in die Flugschneisen kommt. Ne?
Ja.
Ja. Eine Sache, die ich noch gut fand, mit der ich immer zufriedener bin, habe ich schon öfters angesprochen, die Beetumbrandung aus diesen Natursteinen.
Ja.
Ja, weißt du, das am Anfang hattest du es mehrmals angesprochen und ich war so, ja, dann mit den Natursteinen, ich weiß ja nicht, da müssen wir da hinschleppen und sowas. Aber ich bin richtig glücklich damit.
Ja.
Funktioniert wunderbar.
Es ist ein bisschen blöd, weil die halt wir haben da so einen kleinen Nutzwald quasi daneben und da liegen diese Steine, einfach ein Riesenhaufen Steine, natürlich liegen die da. Und es ist schon ein bisschen Aufwand, die da hinzuschleppen, aber da reicht immer so eine Schubkarre pro Beet ungefähr. Das heißt, man hat, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde Arbeit und dann hat man genug Steine da. Also es ist jetzt nicht so der Aufwand, wie den Kompost dahin zu fahren. Und ich finde auch, das sieht sehr gut aus, das funktioniert auch gut. Also du hast es eben schon mal gesagt, dass es so ein bisschen rüberragt, aber man merkt da, wo man es nicht gemacht hat, da greift sich die Wiese doch schon eher das Beet, als an den Stellen, wo wir diese Umrandung hingesetzt haben. Und ich habe auch, wir haben ja neben das Hügelbeet haben wir so ein paar einzelne Kürbisse und so gesetzt, die sehr gut wachsen, hast du ja gesagt. Die habe ich auch mit Steinen umrandet. Das wächst auch nichts rein. Also da braucht man eigentlich auch gar nicht dieses Riesenbeet anlegen, wenn man so großflächige gepflanzt hat, sondern man kann wirklich so punktuell sich da was raussuchen. Aber da bin ich auch mit zufrieden. Also die würde mir jetzt auch nichts einfallen, was wir da irgendwie, was natürlich auch cool wäre so mit Haselnussruten so geflochten, wie unser Komposter. Aber das ist natürlich noch mehr Arbeit. Aber ich habe gerade überlegt, was man noch machen könnte, was noch gut aussieht. Aber sonst würde mir jetzt gar nichts einfallen, was wir da hätten machen können.
Nee, also wie gesagt, bin voll zufrieden. Und es passt halt wunderbar da rein, weil es ja auch der Rohstoff ist, der genau da vorkommt.
Ne? Da muss man ja mal schauen. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, sind so mehrjährige Pflanzen. Ne? Also Sträucher und Gehölz haben wir jetzt noch gar nicht bei. Wie siehst du das? Ist das auch, weil es sieht alles jetzt auch noch sehr flach aus. Klar, es wächst noch nichts da, aber es sieht alles so halt wie einfach Beete angelegt aus. Da fehlt mir noch so ein bisschen der mehrjährige Touch. Siehst du das auch?
Ja, total. Normalerweise, also eigentlich hätte ich auch erst die mehrjährigen Sachen gepflanzt. So von der Logik her. Ne? Normalerweise soll man ja ganz am Anfang erstmal die Erdarbeiten machen. Gut, das Beete anlegen könnte man jetzt als Erdarbeit sehen. Aber dass man halt Bäume pflanzt, Sträucher pflanzt. Und bei uns war jetzt der Grund, wir wollten ja unbedingt Gemüse anpflanzen, finde ich auch sinnvoll. Und da kam der Zeitfaktor rein, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt die Beete anlegen, ansonsten schaffen wir das nicht mehr mit dem Gemüse. Und deswegen haben wir die mehrjährigen aufgeschoben. Aber ich glaube, jetzt langsam sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, fassen wir das auch mal ins Auge. Weil da bin ich genau vollkommen mit dir auf einer Linie. Das gehört, darf natürlich in einer Permakultur nicht fehlen.
Ja, sehe ich genauso. Also da werden wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen. Bäume wird wahrscheinlich schwer. Vielleicht können wir ein paar Obstbäume damit integrieren. Aber ansonsten kann man ja auch viel mit so Sträuchern arbeiten, weil der Wald drumherum besteht auch hauptsächlich aus Sträuchern. Das ist jetzt nicht, dass da viele große Bäume drumherum stehen. Deshalb würde das vielleicht ganz gut dazu passen. Und wir haben halt auch das Problem, dass es da sehr in der Senke liegt und alles, was wir halt irgendwie in Richtung Sonne setzen würden, würde halt unserem Beet die Sonne auch klauen. Deshalb müssen wir da so ein bisschen gucken, wie wir es machen, aber das sollte uns ja nicht daran hindern, solche Pflanzen irgendwo hinzusetzen. Gibt es noch so Strukturen, die dir fehlen? Also irgendwas, ein Komposter, ein Wasserfilter, irgendwas, was keine Pflanze ist, was du sagst, boah, das gehört unbedingt noch mit da rein.
Ja, das ist ja eben schon angesprochen, eine Wasserfläche wäre ich großer Fan von. Muss ich ehrlich sagen, habe ich selbst jetzt noch nie von Grund auf angelegt. Deswegen wird das auch eine Aufgabe sein, wo man, glaube ich, ein bisschen was Gehirnschmalz reinsetzen muss, weil wir ja eben auch nicht immer da sind und dann mal eben kurz den Wasserhahn anmachen können, hier vom Fass natürlich, um da Wasser nachzusetzen. Oder, ne, dass man das hinkriegt, dass es nicht kippt, wenn es groß genug ist. Aber das wäre noch was, dass man zumindest irgendwo mal eine Feuchtigkeitsfläche hat. Ansonsten, Komposter, interessant, dass du es ansprichst. Ich habe mich von deinem Pilzvideo beeinflussen lassen. Und zwar hast du ja diese Limonseitlinge in den Buchenstamm gebracht. Und das habe ich dann gesehen, habe dachte ich, ach, das ist eigentlich ein super Konzept. Aber jetzt müssen wir so lange warten, bis diese Pilze da sind. Eigentlich will ich die Pilze jetzt haben, noch dieses Jahr. Mhm. Da habe ich mir ein bisschen schlau gemacht drüber, was, wie man Pilze sonst noch anbauen kann. Und da gibt es ein paar Methoden. Und eine Methode, in die ich auch schon vor Jahren mal reingeguckt habe, was dann am Ende doch nicht umgesetzt hatte, war, dass man Pferdemist fermentiert und dann kann man daraus darauf Champignons anzüchten. Mhm. Und dieses Fermentieren des Pferdemistes kann man machen, indem man ihn zu einem Kompost, also dass man einen Kompost aus ihm macht, den man dann alle drei Tage umschichtet, sodass er dann im Kern 60, 65 Grad oder sowas hat. Das habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht was. Gut, wir haben jetzt Kuhmist, kein Pferdemist da. Und dann ist auch die Frage, ne, kommt man da so regelmäßig hin? Und ich weiß, dass ich einmal in Australien habe ich so einen Komposter gemacht und der hat nicht, und nee, auch einmal hier in Deutschland. Und das hat beide Male nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe zu viel Stickstoff reingemacht.
Mhm. Aber das wäre natürlich gut, das nochmal auszuprobieren, um dann vielleicht irgendwie was ein bisschen anders zu machen, um zu gucken, ob man es dann hinkriegt. Ne? Also das ist ja sowas, je öfter man es macht, umso näher kommt man wahrscheinlich dran, wie man es richtig macht. Und ja, das finde ich auch spannend. Es ist auch so, ich habe verschiedene Sachen gelesen, wie lange das bei dem Holzstamm dauert. Also ich wäre auch eher, dass es nächstes Jahr soweit ist, aber vielleicht geht es auch schneller. Den könnten wir auch bald einpflanzen. Wenn ihr das Video sehen wollt bei YouTube, Keep It Grün, könnt ihr gucken, wie man mit Pilzdübeln Pilze anbaut. Gut, dass du es sagst mit den Pilzen. Das wäre natürlich spannend. Dann hätten wir noch mal so ein bisschen was anderes an, ist ja keine Pflanze, aber an Pflanzen, in Anführungszeichen, was wir da aufbauen könnten. Ansonsten hat hier denn, wir haben ja gar nicht so viel, du hast ja gesagt, schweres Gerät hätte dir gefehlt, ne? Jetzt ist ja in der Permakultur auch so, dass man viele so, du hast ja auch schon oft von erzählt, viele so Spezialwerkzeuge und so einsetzt. Gibt es irgendein Werkzeug, was dir gefehlt hat in der letzten Zeit?
Oh, das ist eine interessante Frage. Mal gucken. Also ich habe ein interessantes Werkzeug lieben gelernt in Neuseeland. Das ist so ein japanisches, ich habe den Namen leider vergessen, wie das Ding heißt. Die sieht aus wie eine kleine Sense, so eine ganz kleine Sense, so in der Größe von einer Handschaufel. Und damit kann man die Beikräuter zwischen den Gemüsesorten gut klein halten, gut rausholen. Kam jetzt noch nicht auf, weil wir auch so dick gemulcht haben, dass das gar nicht kam. Und die Zeit hat es auch noch nicht erlaubt, dass da so viele Beikräuter kamen, die ich jetzt damit hätte jäten können. Fällt mir jetzt spontan keins ein. Also jetzt ein großes Gerät natürlich, ne, hier zur Bearbeitung und Transport und sowas, wäre natürlich wunderbar gewesen. Vielleicht einen kleinen Mini-Bagger, um schon mal einen Teich auszuheben oder so, wäre halt super.
Ein Mini-Bagger, oha. Ja, das macht es natürlich viel einfacher. Ja. Man muss dazu sagen, schweres Gerät, selbst wenn wir schweres Gerät hätten, hätten wir nicht einfach alles umgegraben. Das war jetzt nicht unsere Intention. Wir haben eigentlich eine Fläche, wo wir wirklich umgegraben haben. Da haben wir Kartoffeln, Bohnen und noch irgendwas angepflanzt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, müsste ich nachgucken. Die wachsen übrigens ganz gut, Kartoffeln und Bohnen. Mhm. Ich habe jetzt auch, zu Bohnen habe ich jetzt gelesen, man kann die auch einfach ins Mulch reinlegen und dann wachsen die auch. Habe ich noch nie gehört vorher. Aber ich kenne das ja von früher, hat man die schon mal in so Watte gelegt. Das hat auch funktioniert. Und hätten wir sie einfach ins Stroh legen können, hätten wir sie gar nicht so in den Boden legen müssen.
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, dass man etwas einfach in die Wiese setzen kann, einfach in die Wiese etwas pflanzen kann, weil dieses Beete-Anlegen,
Ihr merkt schon, der Nils und handwerkliche Arbeit, das geht nicht so Hand in Hand.
Jetzt gerade hast du mich angeregt. Vielleicht, wenn man die Miese ganz, ganz, ganz kurz abmäht einmal und dann da Mulch drauf macht, wenn man das liegen lässt und dann da die Bohnen rein. Aber die Bohnen müssen dann erst sprießen. Ja, dann wäre es besser, wenn die schon gesprossen sind.
Ausprobieren können wir es. Ja, aber ich muss sagen, worauf ich mit dem Werkzeug hinaus wollte, wir haben eigentlich einen Spaten und eine Schaufel gehabt und eine Schubkarre. Ja. Und damit haben wir eigentlich alles gemacht, oder? Hatten wir noch irgendwas? Nee, ne? Eine Sense haben wir ab und zu gebraucht.
Genau, die Sense, Schubkarre, Spaten, Schaufel. Ja, aber ich glaube, wir hatten so eine kleine Mistgabel ab und zum Verteilen des
Wir hatten so eine Grabgabel, aber da hat ein Zinken gefehlt und die haben wir jetzt nicht wirklich oft benutzt, glaube ich, oder?
Ja. Nee, das war eher so, weil wir nur einen Spaten hatten, dann hat der andere immer die Grabgabel bekommen, um Sachen zu verteilen.
Genau, deshalb, also eigentlich kann man das, also bei uns hat es mit sehr, sehr wenig Aufwand funktioniert. Und wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld wir da investiert hätten, wir hatten natürlich den Luxus, dass wir an den Kompost kostenlos gekommen sind. Aber ansonsten, das Saatgut waren keine 100 Euro, glaube ich, oder? Nee, und da ist ja noch sehr viel übrig jetzt. Also es ist ja jetzt nicht, dass wir alles ausgesät hätten.
Genau, ja. Da ist noch einiges übrig. Aber wir wollen ja auch noch, je nachdem, ein paar Winterfrüchte ansäen und sowas. Und ansonsten habe ich ja gemerkt, es hält sich auch mehrere Jahre, auch wenn es schon abgelaufen ist, hält es sich mehrere Jahre.
Ja.
Von daher haben wir da auch keinen Druck.
Deshalb, also man es ist halt viel Arbeit, ne? Je weniger Geld man investiert, umso mehr Arbeit ist es wahrscheinlich. Aber es lohnt sich. Ich weiß nicht, ob du die Bec Allant heißt die, glaube ich. Das ist so eine französische Permakultur von so einem Ehepaar. Ich weiß nicht, ob du, ist sehr bekannt, weil da viele Studien zugemacht wurden, weil die wohl so erfolgreich sind mit dem, was sie anbauen. Und da habe ich letztens nochmal einen Artikel drüber gelesen, über die, und da gibt es eine Studie zu, die ist aber, glaube ich, Moment, ich habe mir den Artikel hier aufgerufen, die ist, und hat das ist auch eine Permakultur von 2011 bis 2015, haben die untersucht, also ne, diese Studie, ich weiß nicht von welcher Universität oder wovon das gemacht wurde, auf jeden Fall wurde diese Permakultur von 2011 bis 2015 untersucht. Und dann wurde sich jedes Beet angeguckt, wie viel Arbeitsaufwand ist das, wie viel Ertrag holt man daraus. Und was schätzt du, wie viel Geld haben die pro Quadratmeter erwirtschaftet? Und ja, pro Quadratmeter und Jahr.
Pro Quadratmeter und Jahr. Ist es ein Garten für Gemüse? Kein
Genau.
großes Feld?
Die haben 1000 Quadratmeter insgesamt, also so mittelfiel für eine Permakultur.
Okay.
Ja.
Ich schätze mal so, boah, 10 Euro?
55 Euro pro Quadratmeter.
Ach was.
Ja, wenn man da hochrechnet, also ich weiß nicht, was schätzt du, wie viel Quadratmeter, also ne, das war wirklich reine Beetfläche dann. Wie viel Quadratmeter wir haben? Ich denke, ich schätze mal jedes Beet 1,5 Meter breit und vielleicht 6 Meter lang. Sagen wir 10 Quadratmeter pro Beet. Wir haben da sechs und das lange, vielleicht sagen wir 6, 7 Beete. Dann sind wir da auch schon bei 70 Quadratmeter. Das wären dann auch 3.500 Euro im Jahr, die wir mit dieser kleinen Minifläche da, wenn wir es so effektiv machen, wie sie,
Ja.
erwirtschaften können. Das ist natürlich, was hier auch steht, sie haben dann überlegt, was, ne, und der Ertrag war ungefähr 4 bis 5 Mal so hoch wie bei Gemüsegärtnern in der Umgebung. Haben sie überlegt, warum das so ist. Und der größte Punkt ist Biodiversität, also viel verschiedenes Pflanzen, weil die einzelne Pflanze hatte gar nicht mehr Ertrag. Sondern du kannst halt Verschiedenes auf engem Raum pflanzen, ne? Und ein anderer Punkt ist, dass du mehr Zeit pro Pflanze aufbringst. Also es wurde mehr Arbeit auf jede Pflanze verwandt. Und ich glaube, das ist auch was man so gemerkt hat, oder? Also, wenn man da jetzt wirklich einfach so eine Monokultur in Anführungszeichen aufbauen würde, wäre wahrscheinlich, könnte man das viel effektiver machen. Und da merkt man auch, warum es einfacher ist, in der Landwirtschaft einfach Monokulturen aufzubauen, statt da mit großer Biodiversität zu arbeiten, auch wenn es vielleicht am Ende höherer Ertrag pro Quadratmeter wäre.
Ja, genau. Also da ist ja die Arbeitszeit ja ein begrenzender Faktor. Ich kenne auch so ein paar Landwirte, die sich hier im Dorf tätig tun. Und dann hört man auch immer Geschichten, dass sie dann die ganze Nacht durchfahren und irgendwie nur dann 4 Stunden schlafen, wenn überhaupt, in den bestimmten Saisons. Und da ist wirklich die Zeit ein Faktor. Und wenn dann heißt, ja, guck mal hier, dann musst du einfach zweimal drüber fahren im Jahr und dann kannst du abernten und fertig. Dann ist das natürlich für die verlockender, als wenn gesagt wird, guck mal, du kannst hier verschiedene Sachen zusammen machen, aber dann hast du halt mehr Aufwand, wenn du das pflegen möchtest. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es die nachhaltigere Version und ich bin kein großer Fan von der Monokultur und von der konventionellen Landwirtschaft. Aber wie gesagt, der Zeitfaktor ist nun mal da, ne? Das ist ja das Schöne, was viele Permakulturen haben. Sie haben dann freiwillige Helfende, eine Wufer, die etwas lernen wollen, die dann auch ihre Arbeitszeit damit reinbringen. Und oft zahlen Menschen ja auch für Gemüse, was biologisch, was nachhaltig, was in einer Permakultur angebaut wurde, bessere Preise. Ne? Das heißt, somit kann man das zum Beispiel auch gut kompensieren. Wunderbar ist natürlich auf kleinem Raum. Du brauchst halt nicht viel Fläche, kannst halt, und wenn du die Arbeitszeit, die du da reinsteckst, halt wirklich gerne machst. Ich habe auf einer Permakultur in Neuseeland gearbeitet und die hatten auch Knoblauch angepflanzt und dann waren wir da beim Beikrautjäten und der Farmer hat dann gesagt, ich weiß nicht, wir hatten über irgendwas geredet, was theoretisch das beschleunigen könnte. Und er meinte, er mag es aber eigentlich, hier draußen zu sein und nach so einem frischen Regen. Und dann beschäftigt er sich mit dem Boden und mit den Pflanzen. Ja, und ich glaube, wenn man mit dieser Mentalität rangeht, dann ist das sehr erfüllend.
Das ist auch, glaube ich, was bei uns so ein bisschen den Spaß manchmal rausnimmt, ne? Wenn wir da sind, wir machen auch immer noch Videos zu manchen Sachen, da ist man echt immer unter Zeitdruck, man muss das Sachen fertig kriegen. Und wenn ich dann mal so, wenn ich mit dir da war und dann, ich bin immer noch ein bisschen länger da, und wenn ich dann so den Nachmittag vielleicht oder den Abend noch hatte, wo ich dann nichts mehr machen musste, wo wir alles geschafft haben, das war dann wirklich so die Zeit, wo es irgendwie am meisten Spaß macht, wo man einfach das macht, worauf man Lust hat, ein bisschen da rumläuft, sich alles anguckt, welche Pflanzen wachsen hier drumherum, welche Tiere sind hier unterwegs. Das ist so das, was am meisten Spaß macht. Deshalb ist es sowas, eigentlich darf man sich, deshalb habe ich das gesagt, eigentlich darf man das nicht so nebenbei und unter Zeitdruck machen, sondern man muss sich wirklich die Zeit nehmen, damit man wirklich das, man kann es natürlich trotzdem machen, ne? Also ich will es jetzt keinem verbieten. Aber das steigert halt, ne, diesen Nutzen noch so ein bisschen mehr über das Ertrag, den Ertrag hinaus und dem, was es mir so persönlich bringt. Was ich hier gerade noch gelesen habe in dem Artikel, das ist von der ARD, der Eintrag fossiler und fremder Energien ist bei der Permakultur nicht gestattet. Pflanzen säen, pflegen und ernten erfolgt ausschließlich durch Handarbeit. So viel zu deinem Thema, dass du gerne schweres Gerät auf der Fläche hättest.
Ja, es sind nur für die Erdarbeiten.
Aber ich muss dazu sagen, das ist auch ein Grundsatz, den man vielleicht, wenn man es so von außen betrachtet, reinnimmt. Aber ich glaube, die wenigsten Permakulturen arbeiten wirklich so, dass sie komplett, gibt nicht, dass das nicht gibt, möchte ich nicht sagen, aber viele nutzen schon noch in irgendeiner Form fossile oder fremde Energien.
Ja, und also ich habe ja in dem Buch von Mollison gelesen und ich habe mit Jeff Lawton gearbeitet und beide, wenn man sich das anschaut, was sie dann zum Soilwork, also zur Bodenbearbeitung sagen, da werden Geräte benutzt, da werden schwierige Geräte benutzt. Und das sehe ich auch überhaupt nicht im Gegenspruch. Natürlich, ne, jedes Gerät hat irgendwie einen Aufwand, dann werden da fossile Energien und sowas verbrannt. Aber sogar im Mollison-Buch, das aus den 80ern stammt, hat er mal verschiedene Kreisläufe aufgezeichnet oder beziehungsweise verschiedene Warenströme aufskizziert, ne, wie ein Ei in der konventionellen Landwirtschaft entsteht, wo dann sehr viele fossile Energien verbrannt werden und wie ein Ei in einem nachhaltigen System entsteht. Und in einem nachhaltigen System hat er trotzdem noch gesagt, es gibt einen bestimmten Anteil an fossiler Energie, die da reingesetzt wird zur Stahlerzeugung von irgendwelchen Werkzeugen, die benutzt werden müssen. Aber es ist halt viel geringer. Na gut, Perspektive aus den 80ern, ne? Heutzutage alles regenerativ, das ist kein Problem mehr.
Das ist auch, glaube ich, was man eher so hat, wenn man sich nicht zu intensiv damit beschäftigt. Ne? Wenn man so von außen drauf guckt, dann sieht das ja aus wie, okay, das ist so ein System, die machen das halt wie früher, ne? Ohne Geräte, also nicht so Monokultur im Großen, sondern alles so im Kleinen. Und ich glaube, das ist mehr so eine verklärte Aussicht von draußen, oder? Also, dass es so ist, okay, das ist halt einfach wie damals, Handarbeit, alles. Aber das ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Da steckt viel Wissenschaft dahinter. Das soll ja auch effektiv funktionieren. Es ist nicht so, dass man da sagt, okay, das bringt mir irgendeinen Ertrag, egal wie viel, Hauptsache nachhaltig, sondern es soll ja schon Erträge bringen. Und man nutzt diese Synergien ja nicht nur, weil, okay, die Natur macht das ist natürlich, sondern auch einfach, weil, wie in dem Bericht ja auch gesagt, es ist halt einfach effektiver und es funktioniert besser. Ist es halt dann eine andere Arbeit, die man da reinsteckt. Und da ist halt dann schon mal, wenn es das ganze System halt so viel einfacher macht und ich so viel schneller arbeiten kann, dann ist es halt manchmal die Kosten-Nutzen-Rechnung halt so extrem auf der einen Seite, dass man halt trotzdem sagt, okay, ich nutze fossile Energien, ich nutze Energien, die irgendwie von außen kommen, wenn es dafür halt so viel effektiver ist. Aber
ja, es ist halt eine slippery slope, ne? Da kann man ganz schnell, kommt man halt dann, wie nennt sich das, Mission Drift, habe ich gelernt, heißt das, ne? Wenn man es eigentlich, man hat eine nachhaltige Mission, aber auf der anderen Seite ist es halt viel wirtschaftlicher, wenn man sie ein bisschen verlässt. Und wenn man sie ein bisschen verlässt, dann rutscht man manchmal ganz schnell davon weg. Also ich würde einen Unterschied auch sehen, ist es eine dauerhafte Lösung oder ist es was Einmaliges? Und beim Anlegen der Permakultur, wenn wir einmal, wir machen das einmal, um zum Beispiel die Teiche auszugraben oder die Swales zu legen oder sowas. Das ist einmal ein Aufwand, einmal eine Bodenbearbeitung und danach im laufenden Betrieb wird das dann auch noch benutzt. Das ist die große Frage, ne? Und wenn dann ganz viele Ressourcen von außerhalb eingebracht werden, ne, wenn dann, weiß ich nicht, Tausende von Tonnen an fossilen Treibstoffen verbraucht werden, um irgendwelche Maschinen zu betreiben, dann würde ich auch sagen, ja gut, das hört sich jetzt nicht so nachhaltig an. Das würde ich versuchen rauszunehmen, ne? Ja. Und ich glaube, das ist auch das, wonach ich mich orientieren würde. Und es gibt auch viele, also es ist ja nicht immer so Technologie gleich fossil. Es gibt ja viele so Low-Tech-Lösungen. Eine interessante Idee fand ich zum Beispiel, ein interessantes Konzept zum Salaternten. Da gibt es so eine Trommel mit so Waschlappen dran. Ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll. Wie in der Waschanlage von Autos. Das ist ja auch so drehende Walzen und dann klatschen die ganze Zeit so Lappen gegen deine Windschutzscheibe.
So da ein Ding man gibt so es gute da. Witze jetzt draus machen, aber erzähl weiter, ja?
Jedenfalls hast du so eine kleine Trommel und dann Rolle und dann kannst du auf der rechten Seite steckst du einen Akkubohrer rein, dann dreht sich das Ding und unten drunter hängt so ein kleiner Beutel, ich kann das sehr, sehr schlecht beschreiben. Und diese komischen Lappen, die klatschen dann praktisch auf den Salat und zupfen die Salatblätter ab. Und dann gehst du einfach damit über dein Salatbeet drüber, hast am Ende den Beutel voller Salat. Die Pflanzen sind noch in der Erde, alles wunderbar. Und das Einzige, was du gebraucht hast, ist ein Akkuschrauber.
Ah, aber apropos Lappen, Nils. nein. Aber das wäre ja auch wieder was, ne? Okay, du könntest. Wäre das denn was, wenn du sagst, du stellst die Elektrizität selber her mit einer Photovoltaikanlage oder so? Würdest du es dann auch nutzen wahrscheinlich, oder? Also diese Motoren.
Ja, ich würde es auch nutzen, wenn ich den Strom nicht selber herstelle. Mhm. Ist ja auch immer die Frage, also wie gesagt, ich bin kein großer Fan von harten Dogmas, mhm. weil oft, das hat sie ja eben kurz angesprochen, ne, man soll ein bisschen Spaß dabei haben im Garten. Mhm. Weil das ist dieses, wenn man zu dogmatisch ist oder wenn man es sich zu schwierig macht, dann hören viele Leute auf. Ja. Da hatte ich einmal in einem interessanten Podcast gehört, da ging es um gesunde Ernährung und da hat eine Professorin hat gesagt, man soll lieber ganz kleine Schritte anfangen, lieber sagen, ja gut, ich esse jetzt abends nicht mehr die Schokolade. So, das war's. Mehr nicht. Man muss jetzt nicht seine ganze Ernährung komplett umstellen, weil dann fangen die Leute an, merken irgendwie, es klappt nicht oder ich schaffe das nicht und nach 2-3 Tagen brechen sie ab und lassen es sein. Aber wenn du mit kleinen Schritten anfängst und du merkst, es funktioniert, dann bist du bereit, auch größere Schritte zu machen. Und jetzt zum Beispiel hier beim Strom, also wie gesagt, dann wäre natürlich ideal, wenn man es selber macht. Aber ich würde das jetzt, weil es so ein kleiner Faktor ist, nicht davon abhängig machen. Ne? Weil die Alternative wäre, dass ich den Salat händisch ernte und wenn ich dann so ein langes Beet habe mit Salat, dauert das halt viele Stunden. Da würde ich halt immer diese Abwägung machen, von der ich eben auch gewarnt habe. Mhm. Aber ich meine, man muss ja auch irgendwie gucken, dass es läuft.
Ja. Ja, und wenn man dann den ganzen Tag gearbeitet hat, ist mir was eingefallen, was bei uns noch fehlt, nämlich Sitzmöglichkeiten. Wir haben ein Stück Holz irgendwo stehen, wo man sich draufsetzen kann, aber auch nur einer. Und deshalb dachte ich, so ein kleines Bänkchen irgendwo, das wäre noch was uns unbedingt fehlen würde, wo man sich einfach in Ruhe hinsetzen kann, wenn man mal ein Päuschen braucht. Oder ist dir das auch schon aufgefallen?
Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Und auch etwas, na gut, wenn es leichter Regen ist, dann kann man sich einfach unter die Bäume stellen. Aber wenn es ein bisschen mehr regnet, dann, ja, man kann sich in den kleinen Schuppen da reinhocken.
Vielleicht so ein kleines Carport oder so, ne? Einfach so ein Dach irgendwo, wo man sich so drunter stellen könnte, wo man dann auch Werkzeug oder was ein bisschen nass werden kann, aber was nicht im Regen, ne? Schubkarre oder so, hast du ja auch erzählt, ne? Die immer umdrehen, damit sie innen nicht. Das kann ja sein, dass es durch die, wenn man da Steine reinwirft, dass da schon mal die Beschichtung beschädigt wird oder so, kann ja sein, dass sie dann kaputt gehen, wenn sie nass werden, dass man sowas einfach da drunter stellen könnte. Also sowas fehlt uns noch. Das können wir mal zum nächsten Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen. Eine Bank kriegt man ja vielleicht auch vorher schon hin.
Bestimmt.
Ja. Okay, also, wir haben zusammengefasst unsere Permakultur. Im Moment würdest du schon sagen, so wie es jetzt ist, dass es eine Permakultur ist, oder geht es zumindest in die richtige Richtung?
Es geht in die richtige Richtung. Ich würde es auch schon mal so nennen, einfach um die Ambition noch hochzuhalten. Ja. Und ich meine, wir haben ja schon ein paar kleine Komponenten damit drin. Wir müssen halt jetzt noch gucken, dass wir so ein paar Kreisläufe damit reinbringen.
Ja, es wäre natürlich viel, ja, genau, es ist natürlich viel besser, wenn es irgendwie natürlich wächst und so, aber das haben wir jetzt nicht den Anspruch. Ich denke auch, ne, irgendwann fügt es sich dann alles und dann sehen wir im nächsten Jahr, okay, was hat gut funktioniert, das übernehmen wir, probieren vielleicht nochmal was Neues aus und dann wächst es halt so langsam. Das ist halt was nicht jetzt von einem auf den anderen Tag fertig wird. Wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen, was wir anders machen können, dann schreibt uns gerne an podcast@keepitgrün.de, nils@keepitgrün.de oder bei Instagram, je nachdem, wen ihr erreichen möchtet. Ansonsten, worüber wir uns immer besonders freuen beim Podcast, bei Spotify. Nils, was ist das Beste, was man machen kann?
Bei Spotify, man kann uns gut bewerten, am liebsten mit 5 Sternen, das hat der Franz besonders gerne.
Richtig, gucke ich jeden Tag rein, wie viel Bewertung, weil das ist bei Spotify ist das Einzige, was man von außen sieht, klar, wenn jemand irgendwie in den Charts ist oder so, aber das ist das Einzige, was man von außen sieht, wie viel Leuten der Podcast gefällt oder wie viel ihn hören, das sind nur diese Bewertungen. Als die noch nicht gab, konntest du es ja gar nicht sehen irgendwie, jetzt gibt es nur diese Bewertungen, deshalb freuen wir uns immer besonders über Bewertungen. Klar, wir haben auch die Analytics dahinter, können da so ein bisschen reingucken, aber Bewertungen, das ist unsere Herzensangelegenheit, deshalb gerne ein Fünfer raushauen, sag ich mal. Gut, das war unsere Folge zu unserer Permakultur. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn es dann mit einem anderen Thema weitergeht. Themenvorschläge sind auch immer gerne gesehen. Gut, habt eine schöne Woche. Werkelt ein bisschen in eurem Garten. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.